Hallo,
hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag in 2x10 Minuten. Ja, und zwar erstmal vielen Dank für die Rückmeldung, genau. Euch hat das ja doch schon ein bisschen beschäftigt mit meinem Mallorca-Fall, mit diesem Balkonsturz. Da kamen noch einige Anmerkungen von euch, dass es vielleicht auch eine Feier gewesen ist oder dass er am Strand jemanden kennengelernt hat, dann der eifersüchtige Freund ihn dann vielleicht runtergeworfen hat. Wir wissen es alle nicht und ich bleibe auf alle Fälle dran. Und wenn es da was Neues gibt, dann werden wir es natürlich hier auch nochmal veröffentlichen. So, und ich habe auch gleich heute wieder eine andere kurze, mysteriöse Geschichte, die aber dann später, denn jetzt kommt erstmal Tanja.
Genau, und ich komme wieder mit einem Serienmörder um die Ecke.
Oh, ja.
Mit Gary Heidnik. Kennst du den?
Nee, den kenne ich auch nicht.
Also ich muss sagen, das ist
auch... Ich bin auch nicht befreundet mit Serienmördern. Also jedenfalls nicht bewusst, sagen wir es mal so.
Okay, der Gary Heidnik wurde 1943 in Ohio geboren und wurde letztendlich so der Verrückte von der Marshall Street getauft. Und das ist wieder einer, von dem ich gar nicht viel gehört hatte, obwohl ich mich ja mit dem Thema relativ ausführlich schon beschäftigt habe. Ich versuche mal seine Vergangenheit relativ schnell abzuhaken. Es ist mal wieder viel Klassisches mit dabei, was wir schon kennen von Serienmördern. Die Mutter war Alkoholikerin, die Eltern haben sich scheiden lassen. Er hat erst kurze Zeit bei seiner Mutter gewohnt und dann aber bei seinem Vater und seiner neuen Frau.
Warum ist er jetzt von seiner Mutter zu seinem Vater?
Weil seine Mutter ganz viele psychische Probleme hatte. Und er war Bettnässer und zwar sehr lange. Und der Vater hat immer, wenn er ins Bett gemacht hat, das Laken draußen aufgehängt, damit alle Leute das sehen, dass sein Sohn wieder ins Bett gemacht hat.
Oh.
Ist das nicht heftig? Also, ja. Naja.
Ist vielleicht auch eine Erziehungsmethode
ja.
von dem Vater gewesen.
Genau. Kritisch anzusehen, würde ich sagen. Insbesondere, genau. wenn man weiß, was daraus geworden ist. Er ist dann, als er im, ja, so 10, 11 war, vom Baum gefallen und hatte einen deformierten Kopf seitdem. Und wurde natürlich auch viel gehänselt. Das kennen wir ja auch schon.
Ja.
Das haben ja auch viele Serienmörder gemein. Und sein Vater wollte ihn immer so ins Militär schicken und er war dann 2 Jahre auf der Militärakademie, ist aber ohne Abschluss wieder runter, war dann in der Highschool, dann in der Army und er war hochintelligent. Und er war auch bei der Army sehr, sehr anerkannt mit seinen Leistungen, er wurde aber trotzdem nicht von der Militärpolizei genommen und das hat auch nochmal so einen Knick bei ihm gegeben.
Warum dann, nicht, weißt du das?
Nee, das weiß ich nicht, aber er wurde da einfach abgelehnt und... Er hat dann eine Ausbildung zum Sanitäter gemacht und wurde dann nach Deutschland versetzt. Und ab den 60ern hatte er häufiger mal Schwindel und hat sich nicht wohlgefühlt. Und man hat dann bei ihm eine mentale Störung festgestellt und da hat er Tabletten gegen bekommen.
Okay, also das hat aber nichts mit dem Baumsturz als Kind zu tun, oder?
Das weiß man nicht, naja, okay, genau. Ja. Und er ist dann zurück in die USA und ins Militär und dort ist er dann ausgeschieden, weil dort festgestellt wurde, dass er angeblich schizophren ist. Ich habe dann aber danach gar nichts mehr groß zu seinen Erkrankungen gefunden.
Ja.
Er hat dann als Krankenpfleger noch gearbeitet, trotz dieser Diagnose und wurde dann aber im Krankenhaus entlassen, weil er da wohl sehr aggressiv im Umgang war. 1970
mit seinen Patienten.
Genau, 1970 und auch Kollegen. 1970 hat seine Mutter Suizid begangen und das ist auch etwas, was ihn dann auch in der Zukunft weiter beschäftigt hat. Also er und sein Bruder haben auch mehrmals versucht, sich umzubringen, sind in Anstalten gelandet. Also das hat sie die ganze Zeit beschäftigt.
Nach dem Tod der Mutter.
Ja, genau. Mhm. Und also vermutlich wird da schon irgendeine Disposition gewesen sein. Also die Mutter war labil psychisch, er und sein Bruder auch. Ne?
Ja.
So. Und er hat dann 1971 eine Kirche gegründet. Das kannst du ja in Amerika relativ einfach machen, sag ich mal. Und hat dann so ein bisschen Geld gesammelt und hat es geschafft, aus 1.500 Euro 500.000 Dollar zu machen. Und das wird nachher nochmal wichtig.
Ja.
Und Ende der 70er beginnt dann eigentlich so seine Karriere. Er hat eine Schwester die Schwester von einem Freund aus der Anstalt befreit, die war auch in einer psychiatrischen Anstalt, hat sie in den Keller gesperrt und dort vergewaltigt, hat sie aber wieder freigelassen. Und daraufhin ist er dann nochmal 3 Jahre in eine psychiatrische Anstalt gekommen.
Also sie hat das angezeigt.
Genau.
Das machen ja viele Frauen auch manchmal.
Genau. Seine Ehefrau hat das allerdings nicht gemacht. Er hat nämlich 85 geheiratet und 86 hat er versucht, seine Frau zu töten.
Oh.
Und sie hat das zuerst angezeigt und hat es dann aber
zurückgezogen
und dann sind sie eben nicht vor Gericht gelandet. Und wenn sie das gemacht hätte, wer weiß, was dann verhindert worden wäre. Denn 1986 geht es dann los. Er hat eine Sexarbeiterin besucht und hat ihr $50 gegeben und hat sie mit in sein Haus genommen. Dort hat er sie vergewaltigt und gewürgt, bis sie bewusstlos war. Und als sie wach geworden ist, war sie ans Bett gefesselt.
Oh, schrecklich.
Ganz schrecklich. Und dann, also das war im Keller. Und dort hatte er schon vorbereitet eine kleine Grube. Und in diese Grube hat er sie immer reingeschmissen. Also die war ganz klein, da musste sie sich total so zusammenkauern.
Ja.
Und dann hat er immer Holz und so Säcke draufgelegt, damit sie da nicht raus konnte.
Oh, und dann war sie wirklich da so
Genau, eingefercht.
Ja.
So und eine Woche später hat er dann von jemandem aus seiner Kirche, dessen Freundin...
Darf ich nochmal ganz kurz, die war da immer drin und dann hat er ihr auch da Essen gegeben? Also, oder durfte sie dann
die
da
durfte raus? Auch manchmal raus. Also er hat sie auch manchmal rausgeholt. Mhm. Und er hat aber ganz wenig Essen ihr nur gegeben. Das ist auch nochmal wichtig. Und insbesondere Hundefutter.
Oh.
Ja, ganz, ganz viel Hundefutter hatte der besorgt und sie damit gefüttert. Also
das isst du dann ja auch, wenn du Hunger hast.
Natürlich,
ja,
genau. Eine Woche später hat er dann von einem aus der Kirche die Freundin ins Haus gelockt und im Grunde dasselbe mit ihr gemacht. Also er hat die beiden immer wieder vergewaltigt, ganz wenig Essen gegeben, eben sehr viel Hundefutter. Und hat dann noch eine dritte und eine vierte ins Haus gelockt. Warum hat er das alles gemacht? Er wollte mindestens 10 Frauen dort im Keller haben. Und er hatte sich vorgenommen, so viele Kinder wie möglich zu zeugen.
Oh Gott.
Und hatte so diese Vision, die perfekten Kinder zu machen.
Ja.
Und deshalb wollte er eben so viele Frauen dort haben. Und er hat dann die gefoltert. Er hat die mit Elektroschocks behandelt. Und er hat dann die eine umgebracht. Und zwar war es so, die hat ihn gehasst. Also das war die dritte quasi.
Die haben ihn bestimmt alle gehasst.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber sie hat es ihm gezeigt. Also die ist nicht so in die Opferrolle gegangen.
Ja.
Und das ist nämlich auch ganz interessant. Die erste, die er in Gefangenschaft genommen hatte, die hat ihm nämlich ganz oft geholfen. Also wenn er zum Beispiel gesagt hat, halt die mal fest. Oder wenn eine versucht hat zu fliehen, dann hat sie das gepetzt. Also sie hat so ein bisschen... Also, weil sie natürlich in dieser Notsituation war, gemeinsame Sachen in Anführungsstrichen mit ihm gemacht.
Damit sie vielleicht ein bisschen Vorzüge hat.
Ja, oder auch alle zu retten am Ende des Tages.
Retten,
ne? Und diese dritte, die hat ihm bei jeder Gelegenheit gezeigt, dass sie ihn hasst und verabscheut. Und er hat dann so ein Wasserbassin aufgebaut. Da musste sie sich reinstellen. Und dann hat er Strom rein gemacht, sodass sie dann gestorben ist.
Ja,
so.
Elektrischer Schlag dann.
Genau. Mhm. Und dann hat er sie in der Badewanne zerstückelt.
Mhm.
Und die Leichenteile hat er dann mit dieser ersten zusammen in den Wald gefahren.
Okay.
Und dann brauchte er ja wieder einen Ersatz. Und auf dem Rückweg haben sie dann eine Anhalterin mitgenommen.
Ja?
So, und die erste, die er da, diese Sexarbeiterin, die er da mitgenommen hatte, die konnte ihn aber irgendwann überzeugen, dass sie ihre Familie mal sehen muss.
Ja.
Und an der Tankstelle hat er kurz auf sie gewartet, weil sie da irgendwie so getan hat, als wollte sie ihre Familie anrufen oder so. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Informationen im Internet. Und da hat sie dann die Polizei angerufen. Und die Polizei hat dann im Endeffekt die Frauen im Keller gefunden. Die mussten immer abwechselnd zum Schlafen in diese Grube. Und alle Frauen, die jetzt wiedergefunden wurden, sind letztendlich fast taub, weil er sie fast jeden Tag mit einem Schraubenzieher gefoltert hat. Also immer wieder einen Schraubenzieher in ihre Ohren gesteckt hat. Genau.
Oh.
Und deshalb sind die halt fast taub. Zwar gerettet, aber eben so total gezeichnet, logischerweise. Und man hat bei ihm festgestellt, dass er eben keine Unterscheidung machen kann zwischen richtig und falsch.
Darf ich noch mal ganz kurz zwischenfragen? Waren denn da von den Frauen jetzt auch inzwischen welche schon schwanger gewesen?
Eben nicht.
Ach so, das nicht. Okay.
Da kann man im Endeffekt ja nur sagen, ein Glück.
Ja.
Und er wurde eben vor Gericht als Opfer dargestellt. Es wurde auch gesagt, dass er, als er beim Militär war, LSD verabreicht bekommen hat, weil das Militär hatte ja in den 60ern damit so ein bisschen experimentiert. Auf jeden Fall komme ich jetzt noch mal zu den $500,000, denn die Gegenseite hat sich natürlich so aufgestellt.
$500,000.
Ja, so. Okay. Und hatte sich so aufgestellt zu sagen, naja, jemand, der nicht unterscheiden kann zwischen richtig und falsch, der im Grunde sage ich mal, geistig zurückgeblieben ist, der wird wohl kaum Geld so intelligent anlegen können, dass er aus 1.500 Euro 500.000 Euro macht.
Ja.
Und er wurde ja als hochintelligent eingestuft.
Ja.
Und deshalb wurde er dann auch letztendlich wegen Mord, Entführung, Vergewaltigung zum Tode verurteilt, plus 300 Jahre. Einmal konnte seine Tochter das noch verhindern. Das war aber eine Tochter aus der Ehe davor. Er hat mehrmals versucht, Suizid zu begehen und wurde dann 1999 aber letztendlich hingerichtet und kann jetzt zum Glück nichts mehr anstellen.
Und wie ist der hingerichtet worden? Und wie wurde der hingerichtet?
Der hat eine Giftinjektion bekommen.
Okay. Naja, gut, wenn ich das so höre, dann komme ich jetzt gleich mit meinen Fällen, sag ich mal so.
Fällen, mehrere.
Naja, das eine ist ja wieder so eine Geschichte, die wieder so mysteriös ist. Mit der fange ich jetzt mal an. Bei dem Fall müssen wir auch gar nicht so weit gehen, sondern nur bis nach Berlin.
Mhm.
Und zwar am 22. September letzten Jahres ist ein Tim W. in die Klinik gekommen. Und zwar, er hat immer über Kopfschmerzen geklagt und das sollte halt im Berliner Charité abgeklärt werden. Dann ist er in dieses Krankenhaus gekommen und er war total gesettet mit seiner Frau. Und es gab auch keinen Anhaltspunkt, dass er irgendwie von die Familie verlassen sollte. Mhm. Er hatte ein Kind und das zweite Kind, das wird erwartet gerade zu dem Zeitpunkt. Ja, und er ist dann ins Krankenhaus gekommen und hat im Krankenhaus am nächsten Tag seine Frau angerufen und seinen Freund, die möchten ihn doch im Krankenhaus besuchen. Dann sind die beiden ins Krankenhaus gekommen und er war weg.
Mhm.
Dann folgte ein weiterer Anruf von ihm vom Hauptbahnhof Berlin.
Aha.
Und hat gesagt, er ist jetzt am Hauptbahnhof und die sollen denn dahin kommen. Haben die sich auch schon gewundert und sind dann zum Hauptbahnhof gefahren und auch da war er nicht. Also haben sie ihn wieder angerufen und da haben sie festgestellt, das Handy war ausgeschaltet.
Okay.
Und dann wurde natürlich recherchiert, gefragt und so. Und dann hat sich auch eine Zeugin gemeldet.
Darf ich mal ganz kurz zwischenfragen? Hatte dann das Krankenhaus irgendwas?
Da komme ich noch zum Schluss. Also das Krankenhaus hat keine Diagnose ihm gestellt. Und die Diagnose, die es jetzt gibt, die wird auch nicht veröffentlicht aus privaten Gründen. Also es ist jedenfalls nichts, deswegen, dass er jetzt irgendwie verschwunden ist.
Und hatte er sich selbst entlassen? Also oder war er, weil...
Das weiß ich nicht. Mhm. Also er ist,
weil die sollten ihn ja halt besuchen, das heißt...
Ja, genau, die sollten ihn ja eigentlich nur besuchen. So, und wie gesagt, ein Zeuge hat ihn dann am Kanzleramt in Jogginghose und Strickjacke barfuß rennen sehen. Das war sein letztes Lebenszeichen eigentlich.
Okay.
Und sie konnten ja, kamen ja irgendwie nicht weiter. Und dann haben sie diese Main-Trailer-Hunde eingesetzt und diese Spur... Die führte dann zu einem Golfplatz und da endet diese Spur und seitdem ist dieser Tim verschwunden und verschollen.
Das gibt's ja nicht.
Ja, man denkt jetzt, dass er vielleicht von Einnahme von Medikamenten einen riesigen Blackout hatte.
Ja.
Aber das ist ungeklärt und bleibt offen. Auch dieser Daniel Brühl, der Bekannte, der beteiligt sich jetzt auch an der Suche. Ne?
Daniel also, Brühl, der Schauspieler?
Genau, der Schauspieler. Also das ist also jetzt wirklich schon bekannt über die Grenzen von Berlin hinaus, dass dieser Tim W. halt verschwunden ist.
Also du kommst ja immer mit Fällen hier um die Ecke.
Ja, das ist echt gruselig.
Ja,
ne?
Total. Aber das hört sich ja, wenn er wegen Kopfschmerzen dahin gekommen ist, wirklich,
ich habe auch gedacht, vielleicht hat er eine Diagnose gekriegt, dass er halt einen Gehirntumor hat und sterben, ne? Also, und dass er sich vielleicht irgendwo umgebracht hat.
Ja, wobei, wenn er da barfuß und dann hört sich das eher so an, als wie so ein Demenzkranker, weißt du?
Ja, oder wie auch wieder, dass er wieder vor irgendwas weggelaufen ist, ne? So wie dieser Lars Mittag.
Ja,
auch in diesem Fall, wenn es da Neuigkeiten gibt, werde ich euch darüber in Kenntnis setzen. So, dann komme ich jetzt zu meinem eigentlichen Fall. Mein Fall spielt in Standard, Alberta, in Kanada.
Oh, Kanada. Kann er hier Kanada?
Genau. Und zwar... Es geht ins Jahr 1981. Da war die damals 15-jährige Kelly Cock als Babysitterin unterwegs. Also sie hat ganz normal Schule gemacht und wie ganz viele andere Mädchen da in diesem Ort auch als Babysitterin gearbeitet. Dieser Ort war sehr, sehr klein. Der hatte nur 300, also jetzt zu jetzigen Zeitpunkt hat er 353 Einwohner.
Das ist echt klein.
Ja, sehr, sehr klein. Also das heißt, da kennt fast jeder jeden.
Ja.
Und am 22.04.1981 genau um 20.20 Uhr kam ein Anruf bei dieser Familie an.
Also wo sie gerade gebabysittet hat?
Nein, wo sie gewohnt hat, von einem Bill Christensen. Mhm. Und er sagte, er hätte von Nachbarn gehört, dass sie ja Babysitting macht. Mhm. Und ob er das machen könnte, also ob sie das machen könnte bei ihm. Und sie kannte den ja nicht und war natürlich auch sehr skeptisch. Und dann hat er aber auch erzählt, wo sie schon überall Babysitting gemacht hat. Mhm. Und dass er sie so toll findet, also wie sie es macht. Sie hat sie so gehört und so. Und daraufhin hat sie dann natürlich eingewilligt. Mhm. Und kam ihr aber sehr seltsam vor. Mhm. Und hat noch mit einer Freundin drüber gesprochen und hat ihr halt das erzählt. Mhm. Und dann meinte sie, nee, dass sie den halt auch nicht kennt, diesen Bill Christensen. Und daraufhin ist sie dann um 20.30 Uhr von einem cremefarbenen Wagen, abgeholt worden. So, und die haben das immer so gemacht, vereinbart, wenn sie denn bei der Familie angekommen ist, hat sich dann alles angeguckt, sich vertraut gemacht mit der Umgebung und allem, und dann hat sie nochmal bei der Mutter zu Hause angerufen und gesagt, ich bin jetzt angekommen, ich melde mich nachher, wenn ich dann abgeholt werden möchte. Dieser Anruf kam nicht.
Ja, habe ich schon befürchtet.
Genau.
Aber das heißt, ihre Mutter wusste, dass sie da babysittet und dieser...
Genau, es wird ja mal abgesprochen, weil sie ist ja auch noch 15, genau. Also muss das ja erstmal klären mit ihrer Mutter.
Und dieser Typ hat sie dann quasi abgeholt und die Mutter hätte sie dann wieder zurückgeholt.
Sozusagen. Genau, oder er hat sie zurückgefahren, wir sprechen die ja dann immer danach. So, und dann auch gegen nachts kam immer noch kein Anruf und da hat die Mutter die Polizei gerufen, weil ihr das dann schon komisch vorkam. Ja. Und die Polizei hat direkt eine kleine Durchsuchung des Ortes schon angesetzt. Also es ist nicht so wie bei uns, dass man da erstmal 48 Stunden wartet oder so, oder 72. Da haben die direkt dann losgelegt und eine kleine lokale Durchsuchung gemacht, überall. Ach, sie sind in die Häuser gegangen und noch in der Nacht, krass, und überall. Aber es gab keine Spur.
Das heißt, die Mutter wusste auch nicht, wo genau sie war.
Genau, das wusste sie nicht, weil sie wurde ja nur abgeholt. Ne? Also normalerweise schreibt man nicht auf
die Adresse
auf.
Genau.
Ja, hat sie nicht.
Ja.
Dann haben sie natürlich auch versucht, den Anruf zu verfolgen. Und der Anruf, der führte zu einer Tankstelle, zum Highway 561.
Oh nein.
Der wurde geleitet von einem Lil Abad. Und da wurde aber nichts weiter ermittelt gegen den Tankstellenbesitzer. Mhm. Also das war wohl so, dass der da nichts mit zu tun hatte.
Und man darf nicht vergessen, das waren ja die 80er. Da war ja nicht überall eine Kamera und die ganzen Möglichkeiten waren ja viel geringer als jetzt.
Und dann haben sie natürlich auch nach diesem Bill Christensen geforscht. Keiner kannte den aus dem Ort. Und dann hat sich noch schließlich eine Mitschülerin gemeldet bei der Polizei. Und sie sagte, sie hätte diese Nummer von der Kelly diesen Bill gegeben, weil sie vorher angerufen worden ist von dem. Aber sie hat, ja Gott sei Dank, keine Zeit gehabt. Und weil ihr ging es total schlecht, also sie war auch krank. Und deswegen hat sie halt die Nummer von ihrer Mitschülerin weitergegeben.
Ah, okay.
Was sie gerettet hat. Und da ging es auch wieder weiter, denn in einer...
Darf ich da nochmal zwischenfragen? Kam denn der Anruf bei der anderen auch von der Tankstelle?
Das haben die nicht nachvollzogen. Das haben sie nicht geprüft. Mhm. Jedenfalls war es noch so, dass es dann noch weiter zurückging. Und zwar eine Kellnerin wurde angesprochen in einem Café, ob sie auch nicht neben der Arbeit auch noch babysitten würde. Mhm. Und daraufhin sagte sie, nein, sowas macht sie nicht. Und sie wiederum hat die Nummer von dem ersten Mädchen ihr gegeben. Und so kam es dann.
Ja, okay, verstehe.
Ging die Kette dann weiter.
Das heißt, sie hat den Mann ja gesehen, weil der im Café war.
Ja, genau. Da wurde nachher auch noch ein Phantombild angefertigt. Mhm. Dann kam der nächste mysteriöse Anruf bei einer Schule. Dann gab es auch schon im Vorfeld Anrufe bei der Schule. Und zwar, da hat auch wieder ein Mann angerufen, der von einer Schmidt, also von einer Schülerin, die da auf der Schule war, die Telefonnummer haben wollte. Ja, dieses Mädchen wurde veröffentlicht in einer Schülerzeitschrift, weil sie so Eiskunstlauf gemacht hat. Und vielleicht wegen des Aussehens und so, wollte dieser Kontakt, der hat den Schuldirektor angerufen und der Schuldirektor hat die Nummer natürlich nicht rausgegeben.
Klar.
Also sowas ist da alles im Nachhinein oder im Vorderrhein passiert, aber ist jetzt erst so ans Licht gekommen.
Ja.
Also am 22.04., da wo diese Kelly abgeholt wurde, da ging aber auch um 22 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein. Und weißt du, was man da hörte? Ein Schreien von einem Mädchen.
Oh Gott.
Was nur ganz kurz war Und dann war es aufgelegt, ja. Das Gespräch. Und das kam, das haben wir auch nachrecherchiert, mhm. Das kam aus einer Telefonzelle, circa 30 Kilometer entfernt von dem Ort. Und 2 Monate später wurde dann die Leiche von der Kelly Cook gefunden. Und zwar in einem Bewässerungskanal, 145 Kilometer von Standard entfernt. Ja. Und zwar der Körper war gefesselt und mit Zementblöcken beschwert. Und sie wurde eigentlich nur entdeckt von Jugendlichen, weil sie waren da unterwegs mit ihren Motorrädern, die sind da wohl in diesem Kanal da rumgefahren. Die wurde nur entdeckt, weil die eine große Dürre hatten und dadurch war der Wasserstand halt sehr niedrig. Und dadurch wurde sie halt, aber man konnte sie auch nicht mehr identifizieren richtig. Also man konnte letztendlich auch nicht den ursprünglichen Tathergang recherchieren oder nachvollziehen. Auf alle Fälle, es wurde festgestellt, dass sie nicht sexuell missbraucht wurde. Mhm. Und es wurde auch festgestellt, dass sie wohl erstickt worden ist. Das vermuten sie. Mhm. Aber warum er das jetzt gemacht hat? Mhm. Und am 2. Juli, da erschien dann ein Mann bei dem Bestattungsinstitut und wollte die Tote sehen. Das musst du dir mal vorstellen. Und die haben sie schon geheim, an einem Geheimort, in einem Bestattungsinstitut untergebracht, wegen den Medien und so. Ja. Aber trotzdem ist da ein Mann aufgetaucht. Und der hat gesagt, dass er zur Familie gehörte und dass er die Tote nochmal sehen möchte. Und davon geht man jetzt im Nachhinein aus, dass das wohl der Mörder war. Ist das nicht schlimm?
Krass. Und hat der denn, der Bestattungsunternehmer, hat der denn den Mann genauso beschrieben wie die Kellnerin?
Da kommen wir noch später zu.
Okay.
Es wurde dann ein Phantombild erstellt von unterschiedlichen Quellen.
Ja.
Aber alle waren sich einig, dass es ein heller Wagen war. Und die Gesichtszüge und so waren alle ziemlich gleich. Aber es gab kein Treffer aufgrund dieses Bildes. Und dann 3 Monate später nach diesem Fund war in einem anderen Ort, gingen wieder Anrufe bei Mädchen ein, die als Babysitter arbeiten sollten. Mhm. Letztendlich waren es 11 Anrufe bei 11 unterschiedlichen Familien. Da hat dann aber kein Mädchen zugesagt.
Ja, da war man ja dann vermutlich auch so, hat man ja mitgekriegt, ne?
Genau, in dem. Und die ganzen Eltern, die waren natürlich alle verängstigt jetzt und haben Geld gesammelt, um eine Fangprämie auszusetzen, was aber auch erfolglos war.
Und man konnte keinen dieser 11 Anrufe so verfolgen, dass man den gefunden hat. Das ist ja der Hammer.
Also letztendlich gibt es 4 Verdächtige. Mhm. Davon der erste, das war der Chester, der hat eine Frau ins Auto gezogen und ist mit der rumgefahren, wollte die in einem Hotelzimmer vergewaltigen. Die konnte sich aber befreien. Und da kam auch gleich ein Pulk von Menschen, weil sie halt geschrien hat. Und warum er jetzt dafür verantwortlich gemacht wurde, kann ich Ihnen nicht sagen. Hat er auch nicht gestanden, wurde auch nicht weiter belangt. Dann gab es noch den Robert Brown. Der hat ein Mädchen zu Tode geprügelt und verbrannt und weitere Morde gestanden und hat auch in der Nähe gewohnt. Der ist allerdings 1986 von einem Mithäftling im Gefängnis erstochen worden. Also da kann man nichts mehr weiter recherchieren. Dann gab es noch den Dennis Ho. Der hat eine 9-Jährige von einem Kinderspielplatz gelockt und hat die umgebracht und in seine Wohnung in eine Plastiktüte gestopft und im Kühlschrank aufbewahrt. Und auf den sind die gekommen, weil die haben natürlich nach diesem 9-jährigen Mädchen gesucht und haben ein Wohnheim durchsucht.
Ja.
Und dabei sind sie auch auf das Apartment gekommen und haben halt diese Leiche gefunden. Mhm. Und die beiden Ermittler, die konnten das nicht ertragen, weil die Leiche soll so schlimm ausgesehen haben, dass sich ein Ermittler direkt von dem Job zurückgezogen hat, hat was anderes gemacht und der andere hat sich umgebracht, kurze Zeit später. Ist das nicht schlimm?
Ja.
Und dann gab es noch den Terry Arnold. Der war zum Beispiel so drauf, also das fand ich auch ganz schlimm, mit 18 schon war der verheiratet und seine Frau war schwanger und da hat er zu seiner Frau gesagt, wenn du ein Mädchen bekommst, dann werde ich mit diesem Mädchen eine sexuelle Beziehung führen.
Ist das unglaublich.
Ja, und daraufhin hat die Frau sich natürlich sofort von dem getrennt und hat das Kind abtreiben lassen.
Krass.
Ja, und der hat zum Beispiel ein Faible gehabt für junge, kleine Eiskunstläuferinnen. Mhm. Und da haben sie natürlich auch wieder die Verbindung gesucht. Und der hat auch in der Nähe von Standard gewohnt. Der hat sich allerdings 2005 selbst getötet. Mhm. Somit sind wir noch im Offenen in diesem Fall und hoffen, dass da vielleicht nochmal für die Familie eine
Klärung kommt, ne?
Wer das war. Eine Klärung kommt, genau. Ja, Damit sind wir am Ende für heute.
Ja. Ja, und wenn ich das alles so höre, da fällt uns bestimmt beim nächsten Mal noch eine Geschichte ein.